In dem Schlosse des Baron d'Incourt sah es seit einigen Tagen sonderbar genug aus. Die wenigen Menschen, die dasselbe wohnten, schienen sich gar nicht mehr zu kennen. Vor kurzem noch unglücklich darüber, wenn irgendjemand aus ihrer Mitte sich auch nur für wenige Stunden entfernte, war ihnen jetzt jedes Zusammensein so gleichgültig, dass kaum der eine den anderen bemerkte. Kein Wort wurde gesprochen. Tiefe Stille herrschte in dem ganzen Hause, und unwillkürlich ging jeder auf den Zehen, als wenn irgendein Kranker in der Nähe wäre, den man durch das geringste Geräusch zu stören fürchtete. Das Merkwürdigste aber an der Sache war, dass keiner von allen dieser plötzlichen Umwandlung bewusst war. Jeder war so in Gedanken versunken, dass er weder auf sich noch auf andere Acht gab. Man ging aneinander vorüber, als hätte man sich nie gesehen, wie Menschen einer großen Stadt, die nur mit sich selbst beschäftigt, gleichgültig die Menge durchirren und kaum einen einzigen von den vielen tausend betrachten, die rechts und links an ihnen vorübereilen. War es ein großes Glück oder ein enormes Unglück, was diesen sonst so geselligen Leuten bevorstand, was mit bangem Vorgefühl ihre Sehne verdunkelte, was sie lähmte, was sie zu Boden schlug, was keine bestimmten Gedanken mehr bei ihnen aufkommen ließ? Es musste etwas Ungewohntes, Unerhörtes vorgefallen oder am Herannahen sein. Die wenigen Bewohner des Schlosses glichen einer Bevölkerung, die mit einem Male fühlt, dass sie gewaltsam aus ihren bisherigen Geleisen gerissen wird, dass sie am Vorabende irgendeines bisher nie gekannten Ereignisses steht, am Vorabende eines grandiosen Festes, am Vorabende einer blutigen Revolution. Wir messen die Leiden und Freuden unseres kleinen adligen Familienkreises keineswegs nach so großem Maßstabe. Furcht und Erwartung äußern sich bei dem Tun und Treiben weniger Menschen auf dieselbe Weise wie bei dem Wogen einer zahllosen Masse. Rührend komisch war es, wenn man den alten Baron sah, wie er gesenkten Hauptes im Schlosse umherwandelte, aus einem Gang in den andern, aus einem Zimmer in das andere tretend, dem Anschein nach stets beschäftigt und doch nie etwas tuend, immer etwas suchend, um doch absichtlich nie etwas zu finden. Manchmal lief er ans Fenster, als ob er jemanden das Tal hinaufkommen sehe, den er sehnlichst erwartete, dem er mit offenen Armen entgegeneilen müsste, und es regte sich doch kein Mensch in der ganzen Gegend, so unverwandt blickte er dann hinaus über die wogenden Felder. Oft schritt er auch rasch hinauf in sein Kabinett, setzte sich an den Schreibtisch, nahm Papier und Feder und tat alles mit so großer vieler Hast, als triebe ihn die größeste Eile, als sei er ganz mit sich darüber einig, was er schreiben müsse, als könne alles in einem Augenblicke erledigt werden. Wollte er aber wirklich das erste Wort auf das Papier werfen, da sank er zurück in den Lehnstuhl, die Feder entsank wieder seiner Hand, und starr blickte er stundenlang hinunter auf die Blumen des Teppichs. Ohne es zu wissen, riss er auch wohl an dem Griff des Schellenzuges, daß der Korridor von wildem Geklingel widertönte. Bestürzt trat der alte Jean-Baptiste herein und fragte nach den Befehlen seines Herrn, aber der Herr gab keine Antwort und tat auch gar nicht, als wenn er den Diener bemerkte. Und kopfschüttelnd wanderte Jean-Baptiste dann wieder zurück in sein Zimmer. Der ehrliche, treue Diener, er war ebenso zerstreut wie sein Herr, und nicht selten passierte es ihm, dass er nach einer solchen Audienz wieder in seinem Sorgenstuhle angekommen, mit einem Male hurtig aufsprang und sich fest zu erinnern glaubte, dass der Herr Baron dennoch etwas bestellt habe. Er wußte nicht mehr, was es war, er lief aber eilig in den Salon, ergriff ein Buch, einen Bleistift oder ein Federmesser, was ihm zuerst in die Hand kam, und trug es hinauf zu seinem Herrn, und der Baron war dann auch jedes Mal zufrieden, und Jean-Baptiste freute sich über sein gutes Gedächtnis, was ihn die Befehle des Herrn selbst im Traume nicht vergessen ließ. »Der arme Baron«, murmelte er still vor sich hin, wenn er wieder allein in seiner Ecke saß, »er vergisst alles. Wenn ich nicht da wäre, es ginge drunter und drüber. Ich bin der Einzige, der noch seine fünf Sinne beisammen hat.« Und langsam streckte er die Hand nach der großen zerlesenen Bibel aus, um in den Psalmen fortzufahren, und legte gewöhnlich das untere Ende des Buches zu oberst, ohne es in der nächsten halben Stunde zu bemerken.